Ich sag ja gerne, Success is a terrible teacher. Heißt, du erlernst ja nicht so viel aus Erfolgen, sondern eher aus Misserfolgen. Du hast jetzt dieses ökologische Thema gehabt, das irgendwie gescheitert ist. Was hast du denn da alles so draus gelernt?
Also wir haben zum Beispiel tatsächlich dieses ganze Ding von A bis Z selber programmiert, weil wir auf jeden Fall auch der Überzeugung waren, wir machen das, bis wir uralt sind. Damit hatten wir aber das Problem, dass potenzielle Investoren und Käufer, die das Ding übernehmen wollten, überhaupt nicht mit unserem handgestrickten, riesengroßen Ding klargekommen sind. Unser Programmierer war nicht in der Lage, Teile auszusourcen, andere Leute reinzuholen, weil er alles in seiner eigenen Logik aufgebaut hat und wir damit absolute Wachstumsbegrenzungen hatten, weil wir absolut davon abhängig waren, dass genau sein Kopf das Ding weiterbaut. Dann hätten wir auch noch mehr strategische Partnerschaften eingehen können. Es waren zwei gute Freunde, mit denen ich das gemacht habe. Und es waren schon wirklich anstrengende Situationen, wenn es eng wurde und wenn es wirklich anstrengend war. Es ist überhaupt gar kein Problem, mit Leuten gut zusammenzuarbeiten, wenn alles gut läuft. Aber wenn es schwierig wird, dann sieht man halt wirklich, mit wem man gut arbeiten kann, wie man nicht gut arbeiten kann. Und im Scheitern ist auch immer total spannend zu erleben, dass wenn eine Tür zu ist, wie dann plötzlich wieder ganz viele kreative neue Kanäle für neue Ideen aufgehen und dass man dann irgendwann auch sagen muss, okay, ich habe diese Tür jetzt geschlossen, aber wo kann es überall weitergehen?
Wie ist das denn? Du hast gesagt, ja, dann habe ich halt einfach mal, Umstandsmode hergestellt und verkauft und so weiter. Wie geht man denn da ran? Also die meisten Leute kommen ja gar nicht in die Nähe, überhaupt erst mal starten zu können oder auch nur zum ersten Verkauf mal zu kommen. Wenn du mich jetzt fragen würdest, ich bin jetzt zum Beispiel rein digital, wenn du mich jetzt fragen würdest, ja, wie ich denn ein Umstandsmode-Geschäft überhaupt machen könnte. Ich hätte da auch erstmal gar keine Ahnung. Also was sind denn da so die Steps hin zum ersten Verkauf?
Also ich war immer total getriggert durch die Lebensphase, in der ich mich gerade befunden habe, ne? Und dementsprechend hat man dann auch einen relativ natürlichen Bezug zu dem potenziellen Marktumfeld. Also du kennst ungefähr auch die Menschen, die dann sowas kaufen würden. Du hast deinen Kundenavatar schon relativ klar. Aber das ist erstmal ja nur so dein eigenes Gefühl, wie... Also ich will das gerne, dann wird es vielleicht auch andere Menschen geben, die es gerne wollen. Das heißt, das allererste, was man macht, bevor man anfängt, ist mal eine anständige Marktrecherche. Also mal gucken, na, wie viele Schwangere gibt es denn überhaupt so in Deutschland? Ja, wie ist überhaupt das verfügbare Einkommen? Wie sieht es da überhaupt aus? Was ist so eine Zahlungsbereitschaft, die sie dann haben? Brauchen die das überhaupt? Ist das jetzt nur meine Idee oder brauchen die das auch? Das heißt, du versuchst erstmal so ein bisschen eine Marktumfeldrecherche zu machen. Gibt es andere, die das machen? Mit welchen Geschäftsmodellen sind sie unterwegs? Was sieht gut aus, was sieht nicht so gut aus? Kannst du da irgendwas von lernen oder kannst du irgendwas verbessern? Und dann versuchst du mal herauszukristallisieren, gibt es überhaupt einen Geschäftsansatz? Kann das überhaupt funktionieren oder kann das nicht funktionieren? Gibt es überhaupt eine Kaufbereitschaft dafür? Und fängst dann auch einfach an zu gucken, okay, welche Puzzleteile brauche ich denn, um ein Gesamtbild zu machen? Wo kriege ich die Produkte her? Wie kann ich eine Versandlogistik aufbauen? Wie kann ich diesen gesamten logistischen Prozess hinmachen? Wie muss ich das kalkulieren, sodass am Ende auch noch so viel Geld für uns übrig bleibt, dass es überhaupt ein Business wird und nicht nur eine Ausgabe? Ja, und da gibt es auch, wenn man starten will und sagt, hey, ich habe keine Ahnung, wirklich ganz coole Gründungsberatungen, zu denen man einfach mal gehen kann. Wo man sagen kann, das ist meine Idee, das sind jetzt so meine ersten Ansätze, könnt ihr euch mal mit mir zusammen hinsetzen und einen Businessplan machen. Na, und also es ist gar nicht so schwer, wobei ich auch heute sagen würde, bevor ich jemals wieder mit physischen Produkten ein Business anfange, gibt es sowas wie den Digistore und gibt es sowas wie Online-Business, finde ich deutlich smarter. Man ist einfach mit einer viel leaneren Kostenstruktur unterwegs. Du hast nicht so ein riesen Ding, was du dir ans Bein bindest. Wenn jemand starten möchte und jetzt nicht sagt, meine Liebe hängt aber am Produkt XYZ, sondern meine Liebe hängt nur am Thema XYZ, mach lieber ein Online-Business draus, als dass du mit physischen Produkten startest.
Ja, kann man das gleichermaßen gut machen? Weil ich finde, bei Online-Produkten ist es halt immer schwer, das zu visualisieren. Also wenn ich jetzt zum Beispiel, nehmen wir an, ich bin jetzt Uhrenhersteller, kann ich immer die Uhren schön zeigen und aus allen... schön fotografieren, und während beim Online-Business ist es ja mehr abstrakt.
Genau, du musst ja halt nicht.
Aber ich verstehe deinen Punkt schon. Also, ja. Pardon. Du hast natürlich recht. Also, ich wollte dir schon sagen, meine Zustimmung möchte ich dir dennoch übermitteln. Ich wollte nur sagen, ich selber stehe oft da und sage, ja, ich würde gerne den D-Store schöner promoten und zeigen. Dann würde ich gerne coole Fotos posten von irgendwas. Und dann denke ich mir, ja, von was eigentlich? Und dann poste ich doch immer, also zum Beispiel auf meinem Profil meistens Fotos von mir, weil ich halt irgendwie das auch das Symbol für D-Store bin. Aber ich denke mir dann oft, ah, schön wäre es. Manchmal gucke ich dann Auto- oder Uhrenhersteller und sage, ah, ich wünschte, ich hätte auch irgendwie so ein Ding zum Vorzeigen.
Also bei den Uhren finde ich es sogar ein relativ gutes Beispiel. Auch vielleicht einfacher als bei der Stillmode, aber auch da würden mir Ideen kommen. Du musst halt einfach das Konzept drehen. Du redest nicht, hier ist die Uhr, sondern du kannst zum Beispiel einen Kurs darüber machen, welche Uhren eignen sich zum Sammeln und um Wert zu akkumulieren. Was sind die besten Aufbewahrungsmöglichkeiten für die Uhren, dass die keinen Wert verlieren? Wo gibt es die coolsten Uhr-Safes um diese Uhren? Ja, mit welcher Kamera kannst du deine Uhr mega cool in Szene setzen, wenn du das machen möchtest? Du musst dir halt das Universum drumherum überlegen. Ja? Und beim Digistore musst du dir eigentlich das Universum, das, was ich finde, was du beim Digistore zeigen musst, ist den Menschen die Freiheit zu vermitteln. Und alles das zu zeigen, was für diese Freiheit steht, was diese Emotionalität bei den Menschen auslöst, zu sagen, cool, so ein Leben möchte ich auch haben.
Das ist interessant, weil ich hatte mich auch gefragt, so von wegen, was ist denn der große Mehrwert oder was würdest du sagen? Also wenn ich jetzt zum Beispiel auch andere Unternehmer kennenlerne, dann werde ich auch von denen gefragt, so wenn die zum Beispiel Digistore gar nicht kennen, so von wegen, ja, was macht ihr denn oder wie würdest du denn kurz beschreiben, was du denn da überhaupt ermöglichst oder was für einen Mehrwert machst du dann? Dann habe ich gesagt, ja, komme ich immer auf das Thema Freiheit, weil als ich beispielsweise, es gibt aktuell während Corona-Zeiten eigentlich zwei Orte, die sehr, sehr angenehm immer noch sind. Das ist einmal Dubai und das andere ist Tulum, Mexiko. Es gibt eigentlich jetzt gerade nicht so viel mehr. Und Digistore-User, also Vendoren und Affiliates, sind vor allen Dingen auf diese Gebiete konzentriert. Also ich war jetzt zum Beispiel in Tulum und da war ständig jemand, mit dem ich mich dann super unterhalten konnte und zusammen irgendwelche Freizeitaktivitäten machen konnte. Es ist halt schon wirklich dann, als ich dann so gesehen habe, so wie frei die eigentlich leben und wie gut es denen geht, da habe ich gedacht, ja, das ist der Mehrwert, den eben Digistore gibt, weil du brauchst halt jetzt zum Beispiel, wenn du Kunden in Deutschland hast, brauchst du halt schon irgendeine deutsche, ortsansässige Firmeninfrastruktur, also wie jetzt zum Beispiel Digistore, die dann eben die ganzen Banktransaktionen macht, die Abbuchungen machen kann, etc., etc. Und wenn du dann quasi mit Digistore wieder verbunden bist, selber als Unternehmer, als Anbieter, bist du aber frei. Also dein Teil ist frei. Digistore muss in Deutschland sein. Also zum, ne, also als Reseller, als Abwickler. Aber du kannst als Unternehmer, als Unternehmerin, kannst halt irgendwo sein. Kannst halt in Tulum sein, kannst halt in Dubai sein, etc. Das habe ich da wirklich so, ja, so sage ich mal, von innen und von außen betrachtet. Also von innen natürlich, dass ich selber auch als Digistore-Mitarbeiter diese Freiheit genießen konnte und dann eben auch, sage ich mal, 16, einfach früh aufstehen, um 6 Uhr schon arbeiten, so dass ich um 16 Uhr schon in die Sonne gehen konnte, an den Strand. Das war schon geil. Also das ist schon wirklich der, ja, würde ich sagen, schon der USP irgendwie. Und du hast jetzt dieses ökologische Thema gehabt, das irgendwie gescheitert ist. Was mich da jetzt interessiert, ich sag ja gerne, Success is a terrible teacher. Das heißt, du erlernst ja nicht so viel aus Erfolgen, sondern eher aus Misserfolgen. Was hast du denn da alles so draus gelernt?
Ach Gott, wie viele Stunden haben wir? Also, wir haben wirklich, wirklich, wirklich viel gelernt. Mal angefangen auch bei dieser ganzen technischen Seite, aber das sind ja jetzt nichts, was ich aus meinem Misserfolg gelernt habe, sondern das sind ja Dinge, die ich auf dem Weg gelernt habe, wie wir dieses ganze Ding gebaut haben. Was ich gelernt habe, ist, dass es auch an manchen Punkten absolut sinnvoll und richtig und wichtig ist, eine unternehmerische Entscheidung zu treffen, die dir zwar nicht schmeckt, aber die du treffen musst. Also länger an diesem Projekt festzuhalten, wäre an dem Punkt falsch gewesen. Also wir hätten vielleicht noch eine alternative Strategie fahren können, aber wir hätten so nicht weitermachen können. Und sowas auch einfach rational zu bewerten, sich das anzugucken und zu sagen, okay, das sind die Fakten und das folgt daraus, ist manchmal eine bittere Pille. Ist aber absolut wichtig, dass man nicht einfach sagt, pff, ich tue mal so, als wäre das alles jetzt gar nicht. Ja? Ich mache jetzt einfach so weiter, weil mir das so viel Spaß macht. Aus dem Scheitern habe ich gelernt, dass es gerade dann, wenn es knirscht, Also es waren zwei gute Freunde, mit denen ich das gemacht habe. Und es waren schon wirklich anstrengende Situationen, wenn es eng wurde und wenn es wirklich anstrengend war. Und es ist überhaupt gar kein Problem, mit Leuten gut zusammenzuarbeiten, wenn alles gut läuft. Aber wenn es schwierig wird, dann sieht man halt wirklich, mit wem man gut arbeiten kann und wem man nicht gut arbeiten kann. Ich habe meine eigenen Toleranzgrenzen sehr genau kennengelernt und auch wirklich sehr genau, also man lernt sich in diesen Situationen wirklich auch selbst kennen und sagt, bis hierhin geht's nicht, das kann ich nicht. Und man lernt aber auch, an welchen Punkten man nochmal 100-mal mehr Potenzial hat, als man eigentlich dachte. Na, also ich weiß, dass es mir im Abi so ging. Ich weiß, dass es mir in meinem Studium so ging. Ich weiß, dass es mir unter meinen Geburten so ging. Und ich weiß, dass es mir in allen weiteren Situationen so gehen kann. Und ich weiß, dass ich diese Kraftreserven aufdrehen kann, wo ich immer dachte, okay, ich bin eigentlich am Ende. Jetzt reicht's. Voll ausgelatscht. Und mich dann in mich zurückgezogen habe und gesagt habe, okay, jetzt reiß dich mal zusammen und guck mal wirklich hin. Ist wirklich nichts mehr da? Und dann wie so ein Reservoir aufbrach und ich plötzlich das Gefühl hatte, nochmal 10.000-mal mehr Kraft zu haben als vorher. Und das auf jeden Fall jetzt noch wuppen zu können und das machen zu können. Und dass wir uns häufig so verschätzen mit dem, wozu wir imstande sind, wenn wir uns trauen über diese Grenze. Also ne, wir haben einen natürlichen Selbsterhaltungstrieb und der versucht uns auch nicht ans absolute Maximum unserer Leistungsfähigkeit zu bringen, weil wenn wir da ankommen, fallen wir danach irgendwann tot um. Ja, und der versucht uns quasi immer zu sagen, okay, hier ist cool und am Ende davon besser nicht. Ja, aber das, was noch drin ist, wo Leistungssportler ständig hingehen, wo wir Normalos nie hingehen, ist nämlich nicht so bequem. Da ist so viel. Und wenn man mal sagt, okay, ich entscheide mich jetzt trotzdem weiterzumachen und ich entscheide mich mal alle Schleusen zu öffnen. Wahnsinn, was für Kräfte wir freisetzen können, wenn wir in solchen Situationen sind. Na, und ja, ich bin an sich ein relativ fauler Mensch und hatte dann einfach in so Situationen wie im Abi oder im Studium, was ich einfach auch verkürzt habe, die Situation sehr, sehr viel in sehr kurzer Zeit machen zu müssen und habe dann überlegt, okay, entweder ich strecke jetzt die Segel, ich lasse das oder ich hole mir diese Reserven. Oder ich gehe diese Reserven an und war jedes Mal überrascht, was da noch möglich ist und was da noch alles geht. Das habe ich auch auf jeden Fall natürlich da erleben dürfen. Und im Scheitern ist auch immer total spannend zu erleben, dass wenn eine Tür zu ist, wie dann plötzlich wieder ganz viele kreative neue Kanäle für neue Ideen aufgehen und dass man dann irgendwann auch sagen muss, okay, ich habe diese Tür jetzt geschlossen, aber wo kann es überall weitergehen?
Was meinst du mit Tür zu?
Ich habe das Business geschlossen. Ich habe gesagt, hier geht es weiter. Na, und vorher war ich im Kopf die ganze Zeit am Überlegen, okay, wir haben den nächsten Business Angel Pitch. Ich rede jetzt mit der Person und das passiert jetzt. Und da wollen wir jetzt hin. Und da war einfach mein ganzes kreatives Potenzial auf dieses Business-Konzept fokussiert. Und als ich gesagt habe, okay, ich mache jetzt hier zu oder ich wende mich jetzt bewusst anderen Sachen hin, waren wieder so viele spannende neue Ideen. Also ich habe so viele Kladden voll mit Geschäftsideen, ja, die ich einfach zwischendrin immer habe, wenn irgendwas in der Realität, wenn ich merke, okay, meine gelebte Realität kann ich hier gerade ein Bedürfnis nicht so erfüllen, wie ich denke, dass es für mich Sinn machen würde. Gibt es das Produkt? Nö, gibt es nicht. Okay, schreibe ich mir mal auf. Ja, da sind auch viele physische Produkte bei, die ich eigentlich gar nicht machen will, aber ein physisches Produkt, was ich jetzt nicht verrate, was ich vor 7 Jahren oder so, habe ich das aufgeschrieben, bin ich jetzt nochmal angegangen im letzten Jahr mit einem Produktentwicklungsteam. Wir haben jetzt die Prototypen entwickeln lassen und ich habe einen Freund, der sehr, 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 sehr erfolgreich unterwegs ist und Milliardenprojekte verschiebt. Dem werde ich das mal vorstellen. Mal gucken, ob er Lust hat, das mit uns in die Breite zu tragen.
Darf ich fragen, in welchem Bereich das ist, das Produkt?
Und
Also,
Haustiere.
und? Da bin ich definitiv nicht der richtige Ansprechpartner.
Ja, es wird aber, glaube ich, sehr, sehr, wird ein, also ich glaube, dass es ein Produkt ist mit unfassbar viel Potenzial. Ich bin da sehr gespannt drauf. Ich werde dich auf jeden Fall auf dem Laufenden halten. Mit
Okay, ja, bin ich gespannt, ja.
Kamera aus erzähle ich dir auch, was es ist.
Okay. Dann freue ich mich. Jetzt, also du hast gesagt, du hast dann dieses Geschäft geschlossen, das hat viele neue Türen geöffnet. Was hast du denn noch, also mal anders gefragt, meinst du könntest jetzt dieselbe Geschäftsidee oder sagen wir mal die gleiche, also eine ähnliche, mit deinem heutigen Wissen, mit deiner heutigen Kenntnis zum Laufen bringen? Also wärst du heute in der Lage, dasselbe Ding zu nehmen und sagen, okay, ich weiß, was da damals falsch lief, ich könnte es heute zum Laufen bringen. Was denkst du da?
Also sagen wir mal so, deterministisch kann ich das nicht sagen, aber die Wahrscheinlichkeit wäre deutlich höher. Deutlich höher, weil ich einfach heute noch viel mehr über das Internet weiß, weil ich auch sehr genau sehe, welche Dinge wir retrospektiv nicht so gut gemacht haben, weil man die natürlich dann mit ein bisschen Abstand auch viel besser bewerten kann, als wenn du so richtig drin steckst. Aber heute würde mir für das Geschäftskonzept die Leidenschaft fehlen, um genau das nochmal zu machen. Aber ganz, ganz sicher wäre die Wahrscheinlichkeit signifikant höher, dass es diesmal anfängt zu fliegen als beim letzten Mal, weil es natürlich immer ganz viele Dinge gibt, wo man sagt, okay, retrospektiv wäre das vielleicht die bessere Entscheidung gewesen, jetzt, wo wir es bewerten können, ne? Oder?
Kannst du Beispiele nennen? Also irgendwas, was man so anfassen könnte?
Also wir haben zum Beispiel tatsächlich dieses ganze Ding von A bis Z selber programmiert, alles. Mhm. Und weil wir auf jeden Fall auch der Überzeugung waren, wir machen das, bis wir uralt sind. Weil das ist das Ding, was wir machen wollen. Damit hatten wir aber das Problem, dass potenzielle Investoren und Käufer, die das Ding übernehmen wollten, überhaupt nicht mit unserem handgestrickten, riesengroßen Ding klargekommen sind. Um vielleicht mal zu erklären, das Teil hatte einen redaktionellen Teil, easy peasy, mit Tausenden von Artikeln, wo zum Beispiel auch die damals größte Bio-Siegel-Datenbank im deutschsprachigen Raum hinterlegt war, wo wir genau erklärt haben, was heißt das überhaupt, wenn Demeter draufsteht, ja, was ist ein, keine Ahnung, irgendein anderes Siegel. Dann hat es eine Postleitzahlsuche, da habe ich damals händisch 10.000 Adressen eingetippt, wo du gucken konntest, wo ist in meinem Umfeld anhand deiner Postleitzahl der nächste Anbieter, bei dem ich zum Beispiel ökologisches Baumaterial kaufen kann, bei dem ich zu einer Naturkosmetikbehandlung gehen kann, wo der nächste Biomarkt ist und. Ja, und den haben wir allen angeboten, die sind alle kostenfrei gelistet und die können jetzt irgendwie einen höherwertigen oder so einen Premium-Eintrag bei uns buchen, um mehr Aufmerksamkeit zu kriegen. Und dann hatten wir einen Marktplatz tatsächlich, wo wir so ähnlich wie Amazon die Produkte unserer Partner eingelistet haben und die haben über diesen Marktplatz ihre Produkte verkauft und wir haben einen Anteil von jedem Verkauf bekommen und hatten ungefähr 4.000 Produkte auf dieser Seite, also auch gar nicht so wenig. Mhm. Ja, und das war alles ohne Lastenheft, händisch, selber programmiert. Und wow. Das war für Leute, die von außen reinkommen, ein krasses Ding. Und das hätten wir direkt so aufbauen müssen, dass jeder jederzeit reingehen kann und sagen kann, okay, ich übernehme hier. Also unser Programmierer war nicht in der Lage, Teile outzusourcen, andere Leute reinzuholen, weil er alles in seiner eigenen Logik aufgebaut hat. Ja, und wir damit absolute Wachstumsbegrenzungen hatten, weil wir absolut davon abhängig waren, dass genau sein Kopf das Ding weiterbaut. Ja, und das war nicht so cool. Dann hätten wir auch direkt noch mehr strategische Partnerschaften eingehen können, obwohl ich es schon damals cool fand. Wir waren immer auf der Biofach in Nürnberg und da durchzuschlendern und so wie du in Mexiko. Dich kenne ich, du hast das Portal, da so durchzugehen. Das ist uns sehr, sehr häufig passiert. Aber trotzdem wären da noch andere strategische Partnerschaften deutlich besser gewesen. Und wir hätten auch früher wirklich gucken müssen, dass wir uns mehr in die Management-Ebene ziehen, also 10.000 Adressen per Hand. Also das ist total dumm, dass ich meine Zeit für sowas investiert habe. Mhm. Ja, also das war damals hat man dann einfach als Gründer alles getan. Jedes bisschen hat man getan, weil wir jetzt keine Leute anstellen wollten. Würde ich heute natürlich anders machen, weil ich weiß, dass ich anders einen viel größeren Hebel machen kann. Wenn ich mit Investoren reden kann, dann kann ich einen viel besseren Hebel machen, als wenn ich Excel-Listen befülle.
Ja. Verstehe ich. Also bei mir, ich reite ja immer bei, wenn es darum geht, warum scheitern Business, ich reite immer gern auf der Positionierung rum. Also sprich, zu viele Leute, die zum Beispiel auch ein Online-Business starten wollen, die wollen einfach zu viel sein, die wollen sich nicht genau festlegen, was sie denn genau tun oder wer sie denn genau sind oder für was genau sie Coach sind, sondern sie möchten da lieber sich alle Türchen offen halten und sagen dann, ja, sie sind Coach für Thema A, aber auch noch für Thema B und für Thema C kann man mich aber auch noch buchen und fragen und für Thema D auch. Und übrigens bin ich auch, mache ich auch das noch und dies noch. Und das spiegelt sich dann in deren gesamter Außendarstellung, in deren, jetzt kommt das Thema Branding dann, auch im ganzen Thema Branding wieder. Und ja, da gehört das dazu, was du etwas vorher erwähnt hattest, nämlich diese Marktrecherche und aber dann einerseits dann aus dieser Marktrecherche auch dann irgendwas zu bauen, was dann wirklich auch dazu passt. Also quasi den Gegenpart zu bauen. Also der Marktrecherche ist, also so würde ich es jetzt mal sehen, du findest raus, wie die Steckdose aussieht. Du weißt, wie breit sind die Löcher, in welchem Abstand sind die Löcher zueinander, wie breit ist die Umhüllung. Und dann musst du aber den zu passenden Stecker bauen. Wenn der halt nicht passt, dann kommst du halt nicht voran. Und dann entsteht kein Energieaustausch zwischen, sag ich mal, Markt und Unternehmer, Unternehmen. Und das ist ja, finde ich, so die schwierigste Aufgabe, speziell. Ich habe das Gefühl, das lernst du nirgendwo, das kriegst du auch, ich weiß nicht, ob es eine Gefühls- oder eine Intuitionssache ist. Bei mir ist es so, ich kriege ganz viele Geschäftsideen gezeigt und ich habe dann immer sofort ein Gefühl, dass ich sage, ja, okay, das sehe ich erfolgreich werden. Es gibt in manchen Fällen gibt es Erfolg bei Dingen, wo ich es nicht verstehe, wo halt das Ganze sehr kompliziert ist und trotzdem funktioniert, das ist cool. Ich muss auch sagen, rückblickend ist es ein bisschen mit Digistore so, dass ich denke so, wow, die Einstiegshürde ist ganz schön hoch, ne, bei Digistore. Also du musst Webseiten bauen und okay, das ist jetzt mit Code Channel so viel leichter geworden. Deswegen gibt's ja auch Code Channel, weil ich einfach so diese Logik des eigenen Erfolgs gar nicht verstanden habe. Weißt du, ich habe gedacht so, wow, die Leute, also bis du bei Digistore auch den ersten Verkauf machst, es nimmt dir unheimlich viel Arbeit ab. Aber die Einstiegshürde ist schon relativ hoch. Also es ist schon, du musst Webseiten irgendwie zustande kriegen. Immerhin das. Und die müssen irgendwo gehostet sein. Und du brauchst ein Domain. Und du kannst das natürlich auch direkt über das Digistore Bestellformular verkaufen. Das geht natürlich technisch irgendwie auch. Aber da ist schon ein bisschen, es ist schon nicht so easy wie du setzt dich auf ein Dreirad oder auf ein Kettcar und kannst einfach losradeln. Das ist schon eine Einstiegshürde. Das erwartet dich in der nächsten Folge von Svencast Deutsch. Ich wünschte mir, mehr Frauen würden ein Online-Business machen oder wären generell im Geschäftsleben. Das ist natürlich eine sehr, sehr männerdominierte Domäne. Warum denkst du, ist das so?
Also das ist natürlich grundsätzlich schon mal ganz alleine unsere historische Prägung. Im Gegensatz zu Männern können Frauen Kinder kriegen. Ich glaube, sie haben hormonell eine Disposition, in dem Moment fokussiert zu werden auf Familienerhalt.
Hat dir diese Folge gefallen? Subscribe jetzt und verpasse nie wieder eine Episode von Svencast Deutsch.